Einen schönen guten Morgen erstmal. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich bete auch noch ganz kurz. Ihr dürft sitzen bleiben. Vater, dein Wort sagt, dass wir mit Freuden Dank sagen sollen dir, Gott dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Erbe der Heiligen im Licht. Danke, Vater, dass du alles getan hast, dass wir hier sein können, gesund sein können, dass wir an dich glauben dürfen. Viele, die hier sind, glauben an dich. Wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute Morgen auch meine Worte nutzt, um diesen Glauben zu stärken und auch zu korrigieren. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast wie ein Spiegel und dass du uns heute hilfst, in diesem Spiegel erkannt zu sein und verändert zu werden durch deinen Heiligen Geist. Segne auch alle, die zu Hause sind. Segne alle, die sich diese Predigt anhören oder anschauen werden, dass auch bei ihnen dein Heiliger Geist große und gute Veränderungen in ihrem Herzen wirkt. Amen. Ja, Erntedank haben wir heute. Es ist ein bisschen anders, glaube ich, als sonst. Nicht irgendwie mit Großessen teilen und so weiter. Das machen irgendwie die Corona-Bestimmungen. Lassen es nicht zu. Und ich glaube aber, wenn ich so in unsere Gemeinde gucke und wenn ich auch in mein Umfeld gucke, es gibt dieses Jahr viel Menschen, die wieder begriffen haben, dass es irgendwie viele Dinge gibt, wo es sich lohnt, für dankbar zu sein. Ja? Also ich merke das auch in meinem Umfeld, wo Menschen nicht an Jesus glauben, so wie wir das tun. Die Dankbarkeit hat einen großen Stellenwert. Und als Prediger habe ich mich dann natürlich gefragt, naja, gibt es irgendwas, wofür ich und wofür man manchmal einfach auch trotz dieses Jahres, was viel Dankbarkeit gemacht hat, nicht dankbar ist. Und ja, so bin ich zu meinem Thema heute gekommen. Und mein Thema heute heißt gute Elternschaft leben. Denn ich kenne das von mir und vielleicht kennt ihr das von euch oder auch von euren Kindern, wenn ihr sie habt. Elternschaft und Dankbarkeit ist ein umkämpftes Gebiet. Ja? Und ich glaube, das ist ganz normal, das ist so der erste Punkt, das mal festzustellen. Aber Gott hat für dieses Elternschaft oder Elternsein und Kindsein natürlich auch seine Gedanken. Ja? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns die heute anschauen. Gott hat Wünsche für seine Kinder, das heißt für alle, die an ihn glauben, ob das jetzt Kinder sind, die gerade von Eltern erzogen werden oder Eltern, die ihre Kinder erziehen. Und die Besonderheit von Gottes Wunsch ist, dass er sehr groß ist. Und zwar finden wir diesen Wunsch, na, jetzt mag es gerade nicht, ich hoffe, es geht gleich weiter. Ja. Finden wir zum Beispiel zusammengepackt in Epheser 3, 17 bis 19. Da betet Paulus: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Das ist schon mal ein riesiges Ziel für alle, die an Jesus glauben, für Kindererziehung, für Kinder selbst, dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung nimmt. Dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Denn wenn das so ist, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In Breite, in Länge, in Höhe und in Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch über jedes Verstehen hinausreicht. Dass ihr auf diese Weise mehr und mehr ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also die Latte, die Jesus für unser Leben legt, als Kinder oder auch als Eltern, die Kinder erziehen, ist, dass wir ein total erfülltes Leben haben und dass kein Aspekt drin ist, der diese Fülle um irgendetwas schmälert, kleiner macht. Das ist ein hohes Ziel. Und was man natürlich sieht, wenn wir unseren Alltag angucken. Wir Eltern, die wir erziehen, wir scheitern täglich daran. Ja? Und zwar, weil wir zwei Sachen, wo wir immer so, oder wir haben zwei Dinge, wo wir vom Pferd fallen. nämlich das linke und das rechte. Ja? Also links die Latte viel, viel, viel zu hoch setzen und rechts die Latte viel, viel, viel zu niedrig setzen. Ne? Ich lasse das jetzt auch mal in dem Sinne so unkommentiert, weil man kann natürlich sagen, okay, ist das linke Idealismus, weil Gottes Wunsch für uns ist idealistisch, der ist sehr hoch. Heißt es dann auch, dass das unerreichbar ist? Würde das mit Gottes Charakter als liebendem Vater übereinstimmen, wenn er Dinge fordert, die so hoch sind, dass wir sie nicht erreichen können? Und rechts ist es so dieses, naja, ich weiß, Gott will das, aber eigentlich die Realität sieht doch ganz anders aus. Ne? Also ist das ein sogenannter Realismus? Ja? Aber ihr seht, diese Figur, die da steht, die fragt sich auch, warum soll ich denn diesen Sprung überhaupt probieren? Ja? Also was soll denn das? Das ist doch total öde. Also es schafft doch jeder. Das erfüllt mich doch nicht. Das macht doch mein Herz nicht froh. Ne? Und häufig ist die Frage in unserer eigenen Erziehung, die wir als Eltern erfahren haben oder der Erziehung, die wir geben oder auch unserer Kinder, wer ist hier eigentlich wer? Ich glaube, das ist oft situationsabhängig. Ne? Es gibt viele Situationen, wo die Latte zu hoch liegt oder zu niedrig bei Eltern und Kindern. Und ich denke, Gott betrachtet dieses Problem so, dass er uns sagt in seinem Wort, wenn wir Christen sind und bekehrt sind, dann sind wir vollständig vergeben. Ja? Wir sind vollständig in seine Familie akzeptiert. Aber wir sind noch nicht vollständig geheiligt. Ne? Das bedeutet, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Glauben haben an Jesus, dass wir Vergebung unserer Sünden haben. Das ist ein fester Zustand, den nimmt uns niemand. Ja? Den haben wir auch nicht selber gesetzt, sondern Gott hat das alles geschenkt. Aber Heiligung und Jesus ähnlich werden, das ist ein Prozess. Und was Gott uns sagen will und auch sagt durch die Bibel und auch durch unsere Erfahrungen, die manchmal sehr frustrierend sind, ist, dass Elternschaft, Kindererziehung und Kindsein eben in diese beide Bereiche fällt. Es kommt nur darauf an, für wen was gerade gilt. Ja? Vielleicht sind deine Kinder einfach unbekehrt. Vielleicht ist dein Ehepartner unbekehrt. Er ist noch nicht in diesem festen Zustand. Wenn jemand nicht in diesem Zustand ist, ist es schwierig, auf eine Heiligung zu warten. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, wir essen jetzt, ja, kommt bitte rein zum Essen und meine Kinder stehen die ganze Zeit vor der Tür. Dann kann ich so lange warten, bis sie satt sind, wie ich will. Wenn sie vor der Tür stehen und nicht an den Essenstisch gehen, können sie nicht satt werden. Also die Tür muss durchschritten werden, das ist das eine. Aber auch dieser lebenslange Prozess in Erziehung, in Elternschaft, Fehler machen, mit den eigenen Fehlern umgehen, Kinder, die Fehler machen, das bedarf der Heiligung. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich denke, Gott muss uns korrigieren, auch heute Morgen, als Kinder, aber vor allem, und da geht es mir drum, als Eltern. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, lassen wir das zu? Ja? Denn die Ideen, die ich euch sage, sind nicht meine Ideen, sondern sie stehen hier drin. Das heißt, wenn wir Probleme damit haben, liegt es hoffentlich nicht an meiner Präsentation, sondern es liegt hoffentlich an demjenigen, der dieses Wort autoritativ übersehen hat, dass es da steht und das eine verändernde Kraft hat. Und deswegen komme ich heute zu diesen zwei kurzen Predigttexten. Einer in Epheser 6, Vers 4 und einer in Kolosser Kapitel 3, Vers 21. Dort steht: Ihr Väter reizt, das heißt provoziert, eure Kinder nicht zum Zorn, sondern lasst sie aufwachsen in der Erziehung und Zurechtweisung des Herrn. Und in Kolosser steht, ihr Väter provoziert, das bedeutet so viel wie verbittert, eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Und das, was als erstes auffällt, ist, ich habe jetzt ja hier wunderbar, ja, politisch korrekt über Elternschaft geredet, es werden die Väter angesprochen. Das ist ganz wichtig meiner Meinung nach, weil wenn wir glauben, dass Gottes Wort für alle Zeiten und alle Generationen und alle Völker gültig ist, dann hat er damit einen Zweck verfolgt, dass hier im Griechischen nicht das Wort für Eltern steht, sondern Pater, Vater, ne, oder Väter. So, und anscheinend scheinen die Väter in der biblischen Zeit etwas falsch zu machen. In Epheser lesen wir, sie reizen ihre Kinder zum Zorn. Und bei den Kolossern ist es so, Da verlieren die Kinder den Mut, Dinge auszuprobieren, den Mut, im Leben neue Dinge anzugehen, den Mut, Fehler vielleicht zu machen und neue Sachen und nochmal zu versuchen. Und um das ein bisschen zusammenzufassen, wenn man sich die Briefe von Paulus an die Epheser und die Kolosser durchliest, ist es hochspannend, sich die Begriffe für Vater, Kinder immer mal wieder anzugucken. Dann seht ihr, wo es da schief läuft. Denn das Spannende ist, die Väter, die, von denen hier gesprochen wird, die sind auch geprägt durch ihr Umfeld. Nicht nur ihre weltliche Stadt, in der sie leben, sondern auch die Gemeinde ist dadurch mitgeprägt. Ja? Das heißt also, wenn man das genau sich anschaut, es gibt auch Dinge in Gemeinden, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, wo bestimmte Dinge einfach blinde Flecken sind, wenn es um Kindererziehung geht. Und in Ephesus ist es so, dass man sieht, wenn man den Brief liest, die Eltern, vor allem die Väter, leben in Doppelmoral. Ja? Sie leben nach der Art, dass sie von ihren Kindern hohe Tugenden fordern, die Latten sehr hoch legen, aber selber in Sünde verharren und dort leben. Sie sagen sozusagen, tu, was ich dir sage, aber nicht, was ich tue. Und was Paulus in dem ganzen Epheserbrief zeigt, ist, dass das kein authentisches Christsein ist. Also das ist die Anklage, die er den Ephesern und damit auch den Vätern dort bringt. In Kolosse ist es ein bisschen anders geartet. Da leben die Väter offen Werksgerechtigkeit aus. Sie sagen zu ihren Kindern, du, das, was du von den Aposteln gehört hast, dieses Evangelium, dass du gerecht bist, nicht aus deinen Taten, sondern durch das Vertrauen auf Jesus allein, was Gott dir geschenkt hat. Und alles, was Jesus gemacht hat, ist genug, um diese Beziehung zu kitten und für ewig festzuhalten. Da sagen die Väter, nee, wir brauchen Zusatzregeln. Wir brauchen neue Regeln, das ist nicht genug. Ja? Also sie sagen, Vertrauen auf Jesus reicht nicht, du musst mehr tun, um in diesem Zustand zu bleiben. Und was Paulus in der Gemeinde dort sehr offen anspricht, ist, er sagt es ihnen sehr deutlich, er sagt, Leute, euch fehlt es am Heiligen Geist. Ihr habt den Weltgeist heim eingeladen in die Gemeinde. Ja? Wenn ihr sagt, das sagt zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 21, wenn bei euch die Regeln herrschen, du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht essen und so weiter und so fort. Wie ist das mit Jesus vereinbar? Wie? Das sind doch alles Dinge, die verbraucht und gegessen werden sollen, ne? Zum Beispiel. Und was man sieht an den Fehlern der Väter, in Ephesus werden die Kinder zum Zorn gereizt. Das heißt, sie sind zornig gegenüber dem sogenannten Glauben, den ihre Väter ausleben. Der ist nicht Glaube, der ist unauthentisch. Und in Kolosse sind die Standards für die Kinder so unerreichbar, die ihre Väter setzen mit diesen Zusatzregeln. Man kann denen nie gerecht werden, dass sie den Mut verlieren, einfach Lebensmut verlieren. So, das ist damals. Was machen wir hier und heute? Wie provozieren oder entmutigen wir unsere Kinder heute? Ich habe euch mal 7 Punkte mitgebracht. Erstens, Heuchelei statt Authentizität. Unsere Kinder werden zornig oder verzweifelt gegenüber uns, wenn wir ihnen wie die Epheser eine Doppelmoral vorleben. Tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Unsere Kinder sehen dann an uns, dass Christsein ja wohl bedeuten muss, ändere dich nur für die Augen von anderen Menschen und wie du vor Gottes Augen dastehst, ist eigentlich egal. Hauptsache, du machst es für die anderen, dass es gut aussieht. Ne? Und dabei sagt die Bibel ganz andere Sachen. Die Apostel sind ganz eindeutig. Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, sagt er, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Er sagt, ich ahme Jesus nach, also könnt auch ihr mich nachahmen. Ihr sollt das sogar tun. Und Jesus sagte, wer meine Gebote kennt und hält sie ein, der ist es, der mich wirklich liebt. Ja, also das ist so, wo wir auch hineinfallen können, tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Und was meistens dann daraus resultiert, ist das Zweite, wie wir unsere Kinder entmutigen oder verärgern. Wir legen Fokus auf Benehmen statt auf Heiligkeit. Ja, unsere Kinder werden zornig oder verzweifelt, wenn wir mehr auf die... Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, in Matthäus 23, du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere eines Bechers, dann wird auch das Äußere rein. Ich glaube, wir Eltern, die wir häufig Abwasch machen müssen, ja, Wir wissen, dass es noch niemals passiert ist, dass eine schmutzige Tasse, wenn wir sie von innen sauber gemacht haben, dass sie plötzlich außen auch sauber war. Ne? Es gibt ja einige Kinder, die essen ein bisschen sauberer und andere nicht. Aber das ist das, was wir nicht kennen. Ja? Wir hätten gerne das Äußere sauber, dann kann die im Schrank schön aussehen. Aber Jesus sagt, wenn das Innere gereinigt ist, wird auch das Äußere rein sein. Gutes Benehmen fließt automatisch aus einem heiligen, von Gott erfüllten Herzen. Aber ein unheiliges Herz wird durch externe Benimmregeleinhaltung nicht heilig. Und das Problem mit Sünde ist, unsere Kinder und auch wir tun sie, weil wir sie einfach von Herzen lieb haben. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Ja? Ne? Wir sind zwar, wenn wir die Sünde getan haben, danach wahrscheinlich geschockt und traurig, das wäre ganz gut. Nicht nur, dass wir sie getan haben, sondern dass wir einen Beziehungsbruch sozusagen von unserer Seite herbeigeführt haben könnten, ja, wenn Gott nicht so gnädig wäre, die Beziehung zu halten. Aber wir lieben Sünde. Und eine fehlgeleitete Liebe kann man mit Regeln nicht kurieren. Egal wie hart die durchgesetzt werden, egal wie minutiös, mikrogemanagt die sind, das kriegt man nicht hin. Im Gegenteil, Dinge tun zu müssen, die zum Beispiel der Papa von einem will, die man aber im Herzen hasst als Kind, bewirkt nur, dass man diesen Hass auf diese Sache, auf den Papa projiziert. Und als Eltern brauchen wir eben nicht ordentliche, gute Jungs und gute Mädchen. Das Erste, was wir tun können, ist dafür beten, dass das passiert. Denn Gott allein ist der Herzensveränderer. Er ist der, der Herzen vom Tod ins Leben ruft. Paulus schrieb genau zu diesem Punkt an die Korinther in seinem zweiten Brief, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, ja, und Gott sprach, es werde Licht, ich schalte das Licht des Universums an, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen können. Ja, also das ist das Gegenteil von Benimmfokus. Es ist das Beten, Herr, schalte im Herz von mir und von meinem Kind das Licht deiner Herrlichkeit an, weil dann wird daraus die Reinheit, der Benimm wird nach außen fließen. Der dritte Punkt, zweifeln anstatt Vertrauen auf Gott. Unsere Kinder werden zornig und verzweifelt, wenn wir vor ihnen im Zweifel darüber leben, dass Gott auch sie retten muss, kann und will. Ja? Wenn uns Eltern vorrangig eine Angst treibt, dass es Gott vielleicht daran fehlen könnte, unsere Kinder retten zu wollen oder retten zu können, dann ändert sich unsere Erziehung. Weil wenn wir nicht glauben, dass Gott das machen will und kann, dann müssen wir es in die Hand nehmen. Und dann geht viel kaputt. Vielleicht fangen wir Eltern dann an, unbarmherzige Regeln aufzustellen, denn unsere Kinder müssen ja für Gottes Rettung im Vorfeld schon akzeptabel gemacht werden. Ne? Also so der Glaubensschritt ist das Übertreten der Startlinie und wir schieben die durch Training, nenne ich es mal so, ne, bis so nah an die Startlinie ran, dass sie doch hoffentlich bald einfach drüber fallen. Was wir dabei halt machen, wir drücken sie, ja, und wir schränken ihr Leben so ein und wir machen sie wütend auf uns. Das bringt eigentlich gar nichts. Die drehen irgendwann vor der Startlinie vielleicht dann sogar um. Vielleicht fordern wir von unseren Kindern ein, dass sie sich doch endlich Jesus wieder zuwenden sollen. Ja? Vielleicht wollen wir sie pushen und manipulieren, dass sie doch die Bibel lesen sollen, dass sie doch in die Jungschar gehen sollen, dass sie doch bei der Andacht mitmachen sollen, die wir in der Familie machen. Ne? Und wenn du das nicht dann, ne? Wenn sie es nicht machen, dann wird sanktioniert. Und Paulus zeigt dir in diesen beiden Versen einen ganz anderen Weg. Er sagt, lasst sie aufwachsen. Das ist ein passives sich zurücknehmen. Aber, und jetzt kommt der aktive Part, in der Erziehung und Zurechtweisung, das heißt der Lehre des Herrn. Das heißt passives wachsen lassen in dem ständigen Übergießen und Ausleben der Lehre und Zurechtweisung des Herrn. Wenn wir als Väter und Mütter wirklich überzeugt davon sind, dass Gott vollkommen souverän über das Leben von uns und unseren Kindern herrscht, dann werden wir darauf vertrauen, dass das Evangelium von Jesus die Kraft hat, auch das rebellischste Kind, auch dein eigenes Kind, irgendwann zur Umkehr zu führen. Gottes Wort wird ausgehen und vollbringen, wozu es bestimmt ist. Das hat er gesagt. Aber wir als Eltern können diese Art von Glauben in die wohlwollende Allmacht Gottes nur dann bekennen, wenn wir sie selber haben. Ja? Wir müssen diese Wahrheiten in der Bibel gelesen haben. Wir müssen sie mit Gott durchgebetet haben, unsere Ängste ihm hingelegt haben und im Heiligen Geist die Fähigkeit bekommen haben, genau an diese Allmacht Gottes, die wohlwollende Allmacht, zu glauben. Und das heißt, dass Eltern zuerst das Evangelium immer sich verkünden müssen, sich selber. Und wenn wir das machen, dann werden wir es glauben können, dann werden wir es ausleben und wir werden es mit unseren Kindern in Verkündigung und Leben gemeinsam ausleben können. Und das ist genau das, was Gott sich vorgestellt hat. So entfaltet sich seine Kraft in unserem Leben. Wenn wir unsere Kinder werden zornig und verzweifelt, wenn wir als Helikopter- oder Rasenmähereltern agieren. Die Helikoptereltern, das wissen wir jetzt schon lange, was das ist. Ich glaube, einige wissen noch nicht, was die Rasenmähereltern sind. Eine weise Erziehung, fangen wir mal so an, schützt Kinder so lange vor äußeren Gefahren, bis sie durch die Erziehung und Zurechtweisung des Herrn gereifte Persönlichkeiten sind und gelernt haben, Risiken einzuschätzen, und zwar richtig. Und eine unweise Erziehung besteht darin, nämlich eine Rasenmäher-Elternschaft aufzubauen, nämlich vor dem Kind jeden ach so kleinen Grashalm, der sich im Leben entgegenstellen könnte, abzumähen, ja, damit das Kind auf dem schönen englischen Lebensrasen problemlos durchläuft. Und, um es einfach mal ganz platt zu sagen, das verkauft unsere Kinder für dumm. Ja? Wenn wir das in unserem Haushalt so leben, und in der Welt ist es ganz anders, da sind Probleme, da denken sie sich, was ist da los? Ja? Also was macht ihr Eltern da? Ne? Das funktioniert nicht. Und es bevormundet Kinder und es lässt sie unnötig passiv werden. Man wartet ja immer, dass der Papa oder die Mama kommt, ne, mit dem Rasenmäher. Das geht teilweise bis in universitäre Kreise heute schon. Ja? Ich habe mal von jemandem, der bei mir in der Schule ein Unipraktikum gemacht hat, gehört, dass da irgendwie eine Benotung nicht so war von einem Professor, wie das war. Und dann tauchte nicht der Student auf und sprach mit dem Professor. Da tauchte der Student mit der Mama und dem Papa auf. Ja? Kann man jetzt davon sagen, was man will. Mir wäre es persönlich zu peinlich gewesen. Aber das ist genau diese Auswirkung, Rasenmähereltern. Ne? Und was da ja so ein bisschen drinsteckt ist, wir wissen, die Welt ist ein schöner Ort, aber sie ist nicht perfekt. Und wir sollten unseren Kindern nicht vorspielen, dass wir als Eltern die Macht hätten, die Welt zu einem perfekten Ort für sie zu machen. Das haben wir nicht. Das ist nicht so. Wir müssen unseren Eltern, wir müssen unseren Kindern ja, so entgegentreten, dass wir sie nicht in Watte packen und vor allen Lebenskonsequenzen abschirmen, weil sonst werden sie nicht persönlich reifen. Sie werden auch nie mutig sein, Risiken einzugehen, zum Beispiel einen Job wählen, eine Ausbildung wählen, jemanden heiraten. Ist ja schön, dass das doch funktioniert. Und meine Generation, ich bin ja so Mitte 30, Millennial, ne? Wir haben die Krankheit schon. Ja? Und es gibt so ein Symptom, wo man erkennt, dass diese Krankheit von Angst statt Mut im Leben voranzugehen da ist. Und ich glaube, das erste Symptom oder eines der ersten ist Unverbindlichkeit. Ja, die Angst tarnt sich als Unverbindlichkeit. Man kennt es vielleicht, ja. Hey, morgen ist der und der Geburtstag, ich lade dich ein, kommst du? Was kommt zurück? Ah, ich weiß nicht, ich muss noch das und das und das und das und das machen und ach ja, ich melde mich noch. Und dann 2 Minuten vorher, sorry, es klappt nicht. Das ist die Unverbindlichkeit, die aus einer Angst kommt, weil jeder Mensch weiß, wenn ich diese Möglichkeit A wähle, dann mache ich die Tür für B, C und D zu. Ja? Ich hatte mal eine ganz tolle Schülerin, die hat mir einen Satz gesagt, den fand ich super, die hat gesagt, wenn man sich in seinem Leben nicht für eine Tür entscheidet, verbringt man sein Leben draußen auf dem Gang. Fand ich super. Hat sie genau recht. Leben hat Konsequenzen. Sünde hat auch Konsequenzen. Und Kinder müssen die Chance haben zu reifen und lernen, dass sie lernen können, mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen, mit den Konsequenzen von Sünde zu leben. Sonst werden sie Realitätsvermeider. Also müssen wir unsere Kinder als Eltern beschützen, aber ohne Angst, dass was schief geht in ihrem Leben. Denn wir haben es sowieso nicht in der Hand. Und der Gegenpol zu diesem Mikromanagen der Rasenmäherelternschaft ist die Entrücktheit, ja, statt aktivem Engagement. Denn unsere Kinder werden zornig oder verzweifelt, wenn wir uns nur um ihre Bedürfnisse kümmern, wenn wir merken, dass Not am Mann ist. Kinder müssen auch lernen dürfen, dass Eltern und vor allem die berufstätigen Väter heutzutage auch Freunde sind, die gerne an ihrem Leben teilhaben. Kinder brauchen nicht nur männliche, distanzierte Materialversorger, so hier, nimm das, nimm das, nimm das, ne, und jetzt lass mich in Ruhe. Und das ist die Frage, ne? Haben wir als Väter Teilnahme am Leben unserer Kinder? Haben wir eine Vision für das Leben unserer Kinder? Ne? So ein Bild von unseren Töchtern und Söhnen, wo wir sagen, ja, so hätte ich gern her. Also das wäre super, wenn du das mit ihr oder mit ihm machen würdest, das wäre super. Aber nicht so, dass wir das jetzt herbeiführen müssen, sondern in der offenen Hand. So, Herr, ich wünsche mir das für mein Kind. Ja? Bitte, mach das doch. Ja? Und wenn wir das nicht haben, müssen wir vielleicht um eine Vision für unsere Kinder bitten. Weil wenn wir das haben, ist Zeit verbringen mit den Kindern keine Last und kein Zeitfresser mehr, sondern ein Privileg. Und man baut eine Beziehung, die lebenslang hält, genauso wie Gott es mit uns als Gläubige machen möchte. Der sechste Punkt, Zorn statt Geduld. Und mit dem Geduldpunkt, da habe ich mein größtes Problem, das gebe ich offen zu. Unsere Kinder werden zornig und verzweifelt, wenn wir keine Geduld mit ihnen haben, wenn es mal länger dauert, sondern stattdessen zornig werden. Zorn oder Schuldzuweisung oder ärgerliche Drohung erreichen schnell ihr kurzfristiges Ziel, nämlich den absoluten Gehorsam. Und wenn wir letzte Woche da waren und haben dem Rainer seine Predigt gehört, dieser absolute Kadavergehorsam, das ist nicht das, was Gott haben will. Wenn der nämlich da ist, dann ist die Beziehung zum Kind zerstört. Der Gehorsam ist da und die Beziehung ist kaputt. Und im Herzen des Kindes wachsen solche Gedanken heran, wie zum Beispiel, warte mal, wenn du alt bist und du die Dinge nicht mehr schnell kannst, dann zahle ich dir's heim. Ja? Und dieser Zorn, der kann sich verschiedenartig ausleben. Der akute Zorn ist vielleicht Gewalt, Geschrei, richtig, dieses Heimzahlen. Ne? Vielleicht kann es sein, dass man diese zornigen, ungeduldigen Eltern, die immer manipuliert haben, in seiner Erwachsenenzeit einfach ignoriert, weil man genug hat von diesen Drohungs- und Schuldgefühl-Triggern. Man hat einfach genug, man lässt sie einfach links liegen. Gott möchte uns Eltern nämlich durch seine Erziehung an uns zuallererst mit der Frucht des Geistes ausstatten und dazu gehören Freundlichkeit, Geduld, Selbstkontrolle, Friedfertigkeit. Und wenn uns das fehlt, dürfen wir den Herrn, vielleicht auch den Ehepartnern und Geschwister im Glauben bitten, mit uns zu beten, dass Gott das in uns produziert, damit wir es unseren Kindern vorleben können. Und der letzte Punkt, wo wir vielleicht heute falsch liegen, ist Stolz statt Demut. Unsere Kinder werden zornig und verzweifelt, wenn wir unsere Fehler nicht offen eingestehen und unsere Sünden nicht vor ihnen bekennen. Ihr kennt bestimmt alle diesen Ausdruck, wenn man in der Erziehung über die Stränge geschlagen ist. Ja, ich entschuldige mich, aber. Das kann man gleich lassen. Ja? Wir Väter und Mütter werden unweigerlich in diesem Leben vor und gegen unsere Kinder sündigen, das ist so. Und deshalb müssen wir uns gegenüber unseren Kindern demütigen und sie um Vergebung unserer begangenen Sünden bitten. Und wenn wir das tun, dann demütigen wir uns gleichzeitig nämlich vor Gott, der, wie Jesus von sich selber gesagt hat, von Herzen demütig ist. Gott warnt uns davor, nicht demütig zu sein. In Sprüche 6 steht, Vers 17, diese sechs Dinge hasst der Herr und sieben sind ihm ein Gräuel. Also sieben steht für die perfekte Liste der Dinge, die Gott hasst. Und Nummer eins auf der Liste sind stolze Augen. Undemütige Augen. Eltern, die nicht gelernt haben, ihre familiären oder Erziehungssünden vor ihren eigenen Kindern zu bekennen und sie um Vergebung zu bitten, hasst der Herr, weil er den Stolz hasst. Diesen Aspekt hasst er. Und gleichzeitig liebt er dich als Christ genug, dass er dich nicht in dieser Situation bleiben lässt. Ja? Gott kann gleichzeitig Dinge, die schlecht sind, hassen und uns lieben, weil er will, dass es uns nicht immer so geht. Er heiligt uns. In der Lüge des Stolzes glauben wir nämlich, wenn ich als Vater mich bei meinem Kind entschuldige, dann bin ich schwach und verliere meine Autorität. Und Jesus hat genau das Gegenteil gezeigt. Ja? Jesus hat die größte Autorität in der Weltgeschichte gezeigt, indem er sich unter ungerechte Behandlung am Kreuz gedemütigt hat und nicht die Legionen gerufen hat. Er hat gesagt, ich könnte die Legionen Engel rufen und die würden mich verteidigen, aber es muss der Wille meines Vaters geschehen und ich demütige mich darunter. Ja? Demut vor unseren Kindern zu zeigen, ist ein Charakterzug, den nur Jesus Christus in uns wirken kann und deshalb keine Schwäche. Ja, genau, also können wir auch sagen, es tut mir leid und nicht aber. Ich komme zum Schluss. Was wünscht sich Gott von uns? Das kommt häufig in meinen Predigen am Schluss vor, aber ich glaube, das muss es einfach, weil es Jesu Aufruf an uns ist. Tue Buße und glaube das Evangelium. Dreh um. Ja? Keine Versteckspiele mehr, kein Adam und Eva, ne? Kein Blätterschurze machen und die Sünde verstecken. Aber auch lernen, mit den Konsequenzen von Erziehungsfehlern umzugehen, und zwar in kühner Schuld. Und ich möchte diesen Abschnitt mal kurz vorlesen, der in Micha steht, diese zwei Verse. Ich glaube, es lehrt einen viel, was es heißt, Schuld sich selber einzugestehen und trotzdem auf Gott vertrauen, kühn und mutig zu sein. Dort steht: Freue dich nicht über mich, meine Feindin, die Sünde, ne, die passiert ist. Wenn ich auch jetzt da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so bist du doch der Herr, mein Licht. Ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wieder ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führe und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich meine Freude an seiner Gerechtigkeit habe. Ja, manchmal muss man sich den Fehler eingestehen als Eltern, ihn aushalten und sagen, ja, aber Gott holt mich da raus, er heiligt mich. Und es heißt auch eingestehen zu sagen, ja, ich glaube stückweise, aber hilft dem Bereich, wo ich noch Unglauben habe. Zweiter Aspekt, den wir als Eltern tun sollten, behüte dein Herz durch die Beziehung zu Jesus Christus, habe ich mal eingefügt, denn aus ihm quillt das Leben. Ja? Und das ist genau das, was Gott sich wünscht, wenn wir in der Beziehung zu ihm, durch ihn behütet werden, dann behütet das unser Herz und wir werden aktiv anders umgehen mit unseren Kindern, weil daraus plötzlich Leben und nicht mehr Tod rausquillt. Und Gott vermag mehr zu tun, als wir erbitten oder uns vorstellen können. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie es in einigen Familien aussieht. Ich habe in der Vergangenheit Eltern erlebt, auch die gläubig waren. Die haben die Schlösser ihrer Häuser austauschen müssen, weil sie so Probleme mit ihren Kindern hatten. Ja. Und trotzdem haben sie nicht aufgehört zu beten, weil sie gesagt haben, ja, Gott kann mehr tun, als ich jemals tun konnte und überhaupt erbitten kann. Ja. Und Gott ist souverän, er hat die Macht, auch solche Kinder zu sich zurückzuführen. Ein abschließendes Wort an uns Kinder. Das finden wir auch im Epheserbrief, aber auch im Alten Testament. Ehre Vater und Mutter, damit du in die Länge leben wirst. Ja? Wenn wir unsere Eltern verunehren, durch was es auch ist, in unseren Gedanken, Worten, indem wir sie meiden, schneiden, indem wir sie anschreien, sonst irgendwas, dann ist das ein Anzeichen des gelebten Fluchs. Das ist ein Anzeichen von Genesis 3, der Fluch, der auf der Menschheit lebt. Und deshalb verachte Züchtigung nicht, die liebend ist. Und ich weiß, da werden schon einige Leute getriggert. Ne? Es liegt daran, dass wir das Wort Zucht mit dem Wort Zuchthaus verbinden. Wir verbinden es sehr häufig nicht mit dem, was ein Gärtner tut. Ja? Ein Gärtner, der gerne Pflanzen hat, die toll wachsen und viele Früchte bringen. Ne? Ich habe es heute Morgen zu meiner Frau gesagt, wir haben zwei Beete, wo Tomaten drin sind, eins vorne am Haus und eins hinten. Die stammen aus denselben Samen. Die einen sind schön hochgewachsen, ne, mit einer Stange. Und die anderen, obwohl wir sie genauso behandelt haben, also ausgegeizt, das heißt fruchtlose Triebe vorsichtig weggenommen, ja, die der Pflanze Kraft rauben, die ihr die Richtung rauben, ist sie komplett über den Boden gewachsen, die Früchte sind gewachsen und sind alle vergammelt. Ja, und das ist das, was auch dazu gehört, zur Elternschaft. In Hebräer 12 steht, mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des Herrn, denn wenn du keine Erziehung spürst, dann bist du ein uneheliches Kind. Ja? Und Gott erzieht dich aber, weil er Interesse hat, dass du zu einem guten Kind heranwächst, zu einem Kind, was heilig lebt, was viel Frucht bringt. Und Jesus hat uns Kindern gegenüber gesagt, dass er am Kreuz, oder die Bibel sagt, er ist am Kreuz zu diesem Fluch geworden, er hat ihn absorbiert. Und das gilt auch für Eltern, die ungläubig sind. Wenn du glaubst und deine Eltern nicht, dann gilt das Opfer von Jesus auch für sie. Bete dafür, dass sie es irgendwann erkennen und annehmen können. Lebe als Kind des Lichts und nicht als Kind des Ungehorsams und des Fluchs. Und das ist vielleicht auch ein Gebet, was auch wichtig ist, zu sagen, Herr, meine Eltern haben super viel Müll gemacht in meinem Leben. Ja? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht. Ich merke es jedes Jahr, wenn das Schuljahr losgeht, wieder. Ich habe Schüler, die haben Depressionen. Ich habe Schüler, die haben so schlimme seelische Schäden, dass sie BTM-pflichtige Mittel bei sich tragen und nehmen müssen. Ich habe Schüler, die haben Vergewaltigung, sonst was, Scheidung, alles erlebt. Ja? Ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber ich glaube, dieses Gebet kann gut sein. So, Herr, irgendwo haben doch meine Eltern an irgendeinem Punkt jesusmäßig gelebt. Egal wie schlimm es ist. Ich sage nicht, dass das richtig war, was passiert ist. Ich sage nicht, du musst machen, als wäre nichts passiert. Aber der Punkt, den ich hier meine, ist, wenn ich das bete und Jesus zeigt mir das, fällt es mir leichter, vergeben zu können. Und Vergebung ist ja das, was meine Seele freisetzt, nicht die Seele der Eltern, in dem Sinne zu ihnen sagt, das war richtig, was du gemacht hast. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, Herr, ich möchte die Dankbarkeit haben gegenüber meinen Eltern, weil das eine Dankbarkeit ist gegenüber dir, wo du auch in deren Sünde Gnade gewirkt hast. Und bete, dass Gott dich in Zukunft als Vater oder auch Mutter durch seinen Geist, sein Wort und seine Gemeinde leitet. Denn das hat er versprochen. Ne? Jesus hat gesagt, oder die Bibel sagt, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie Schaf und Hatt, denn sie werden nicht zu Schanden werden, wenn sie sich im Tore der Stadt der Feind stellen, wenn sie in die Welt hinausgehen und hoffentlich als veränderte Menschen Jesus verkündigen. Selig sind die, Gottes Wort hören und bewahren. Amen.